Hi, hier ist Sina aus dem Off. Bevor wir jetzt die Folge starten, ein kleiner Disclaimer. Wir hatten offenbar ein bisschen Probleme mit Shakis Mikrofon, deshalb ist ihre Tonspur nicht so schön. Das wird aber bis zur nächsten Folge behoben werden. Das ist jetzt nur diese Folge so. Und ich hoffe, ihr habt trotzdem viel Spaß mit dem heutigen Fall. Und jetzt geht's los. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Kill Around the World. Wir sind Sina
und Jacqueline und wir sind zwei Freundinnen, die auf True Crime stehen und beschlossen haben, einen Podcast zu starten.
Genau. Und wir nehmen euch mit auf einen Trip rund um die Welt im True Crime Style. Alle Triggerwarnungen findet ihr in der Folgenbeschreibung. Wir wollen euch nicht spoilern, aber wer Bedenken hat, bitte nachsehen, weil lieber gespoilert als getriggert. Ein nicht ganz so zufälliger Zufallsgenerator hat heute das Land Polen für P ausgewählt.
Yay!
Die Shaki hat nicht nur Fakten, sondern auch einen persönlichen Bezug zu Polen. Hau raus!
Shakis Fakten, die manchmal keine Fakten sind.
Also, um genau zu sein, habe ich gar keine Fakten. Ich habe euch, Fakten über mich mitgebracht. Da meine Mama ja aus Polen stammt und ich auch deswegen polnische Wurzeln habe, habe ich mir gedacht, ich erzähle dir und euch da ein bisschen was davon. Also meine Großeltern haben in Polen gewohnt und wir sind immer ein- bis zweimal im Jahr dahin gereist und haben sie besucht. Und die leben jetzt beide leider nicht mehr, aber meine Tante und meine Cousinen, die wohnen nach wie vor in Polen, genauer gesagt in Krakau. Und ich habe jetzt so hin und her überlegt, was ich da so machen soll. Und habe mir gedacht, ich hau jetzt einfach mal so random Sachen raus. Also ich habe mir da ein bisschen Notiz dazu gemacht. Ich möchte gerne mit meinem polnischen Lieblingsgericht anfangen. Das sind für mich die Pierogi von meiner Oma. Das sind so gefüllte Teigtaschen mit Kraut und Pilzen und Zwiebeln und manchmal auch Fleisch, aber ich esse sehr vegetarisch. Und die brät man dann halt in so richtig viel Butter und Fett an und dann kommt das da rein und oh, ist göttlich.
Okay, die klingen geil. Kannst du die selber auch machen?
Ich kann die inzwischen seit machen. Ich habe die jetzt schon ein paar Mal gemacht, aber es ist sau viel Arbeit. Und meine werden noch nicht so gut wie die von meiner Oma.
Vielleicht muss man aber dafür auch Oma sein.
Ja, ich glaube, die werden erst so gut werden, wenn ich selbst Oma bin. Und mein süßes Lieblingsgericht sind Jagodzianki. Das ist so ein süßes Hefegebäck gefüllt mit Moosbeeren. Das ist so lecker. Ich liebe es.
Das klingt schon geil.
Ja, es ist richtig geil. Ich finde Ponschki sind auch noch geil. Also
als würde mir das jetzt irgendwas sagen.
Das sind Krapfen. Also Berliner für alle deutschen Zuhörer. Oder? Ich glaube, das sagen Berliner, oder?
Mhm.
Ja. Aber die sind anders. Also die sind so die Krapfen, die wir kennen, die sind ja so ganz leicht und fluffig und die werden, glaube ich, schon auch in Fett rausgebraten, soweit ich weiß. Und die polnischen halt auch, aber diese polnischen, die sind so schwer. Also die sind gleichzeitig fluffig, aber auch so, ich weiß nicht, also da isst man einen und ist halt wirklich satt danach. Und von unseren Krapfen, da kannst du halt fünf essen.
Oh, ich bekomme jetzt schon Hunger.
Ich würde uns gerne krapfen.
Ja.
Genau. Dann machen wir weiter mit meinem Lieblingsort in Polen. Das ist das Haus meiner Großeltern und die Ostsee. Ich finde es einfach so schön. Und dann habe ich mir noch so Lieblingserinnerungen aus meiner Kindheit rausgepickt, weil ich war halt hauptsächlich in meiner Kindheit viel in Polen und bei meinen Großeltern. Und habe mir gedacht, ich erzähle dir da so ein paar Sachen. Also ich habe da echt lange überlegt und konnte mich dann einfach nicht entscheiden. Und deswegen ist es halt einfach mehr geworden.
Ist okay.
Also die erste Erinnerung ist, wie mein Opa mich mal mitten in der Nacht geweckt hat und gesagt hat, ich soll jetzt mitkommen. Und ich wusste gar nicht, was los ist. Ich war voll verschlafen, hatte keine Ahnung, was jetzt abgeht. Und er ist mit mir im Pyjama raus auf die Straße, um mir Glühwürmchen zu zeigen. Und da waren wirklich in dieser Straße, da waren hunderte von Glühwürmchen. Also es hat ausgeschaut, als wären da überall Sterne gewesen. Das war richtig, richtig cool. Und dann haben wir sogar ein Glühwürmchen gefangen und so im Glas so ein bisschen behalten, damit man sich's anschauen kann. Aber die schauen richtig eklig aus, wenn sie nicht leuchten.
Da war dann der Sternezauber vorbei.
Hast du dir mal so ein Glühwürmchen richtig genau angeschaut?
Ich habe sie nur ab und zu mal leuchten gesehen, aber...
Die sind nicht hübsch, wenn sie nicht leuchten.
Ja, aber bei uns gibt's gar nicht so viele.
Nein, man muss richtig Glück haben, dass man mal ein paar sieht. Und da, wo mein Opa mich geweckt hat, da waren wirklich, ja, vielleicht nicht Hunderte, weil ja, als Kind sieht man das vielleicht auch anders.
Millionen.
Aber es waren Millionen. genau. Meine zweite liebste Erinnerung ist, wie meine Oma mir und mein Opa sehr oft ein Abendessen eingepackt hat. Also es waren meistens so Sandwiches oder halt ja Brot mit irgendwas und eine Thermoskanne Tee. Und dann sind wir mit dem Fahrrad eine Runde gefahren, haben irgendwo ein Picknick gemacht und dann haben wir dort unser Abendessen gegessen und dann sind wir wieder heimgefahren.
Ah, Polen klingt echt schön.
Ja, manchmal war das wirklich eine so total random, so ein paar hundert Meter sind wir gefahren, um dann ein Picknick zu machen.
Reicht schon. Man muss ja nicht übertreiben.
Und meine dritte und letzte Lieblingserinnerung ist, wie meine Oma eben diese Pierogi macht. Weil wie es sich halt für eine richtige polnische Oma gehört, hat die immer viel zu viel gemacht. Also als würde sie das ganze Dorf bekochen. Und ja, das ist immer so ausgeartet. Und die nicht gekochten Pierogi, die haben halt drauf gewartet, ins kochende Wasser geschmissen zu werden. Und die sind dann immer auf so Leintüchern und Geschirrtüchern so random herumgelegen. Also wirklich überall. Der ganze Tisch war voll mit Pierogi. Die Fensterbretter waren voll mit Pierogi. Wir hatten ein Sofa da in der Küche stehen. Das Sofa war komplett voll mit Pierogi. Und jedes Mal, wenn dann jemand in die Küche gekommen ist, hat meine Oma denjenigen immer sofort rausgescheucht. So, verschwinde!
Oh, das klingt alles nach so netten Erinnerungen.
Ja.
Richtig traumhaft.
Ich dachte, ich schwelge jetzt einfach so in netten Kindheitserinnerungen, bevor du zu deinem True Crime Fall kommst. Und ja, das war's eigentlich auch schon. Also, ja, macht mal Urlaub in Polen, schaut euch das Land an, ist schön da, gibt gutes Essen.
Schön da. Ja. Oh ja, sehr nette Stories. Kommen wir zu unserem Fall. Shaki, ich frag dich gleich was am Anfang. Kennst du den Film Das Schweigen der Lämmer?
Ja.
Weißt du auch, um was es da geht?
Ja, jetzt nicht mehr im Detail, aber ich kann mich, glaube ich, schon noch gut dran erinnern.
Okay, also so für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die etwas jünger sind, weil ich kenne den Film natürlich auch nur so, weil man ihn halt kennt, aber ich glaube nicht, dass ich ihn schon mal geschaut habe. Aber
ja.
Entschuldigung. Nein, ich glaube, ich habe ihn nie geschaut.
Okay, nächste Girls' Night. Schweigendilemma.
Okay, bin ich voll dabei.
Der ist echt gut. Der ist gut gealtert.
Okay, cool. Dann schauen wir uns den an. Auf alle Fälle, für alle, die den nicht kennen, hier eine ganz kurze Zusammenfassung. In dem Thriller Das Schweigen der Lämmer wird die FBI-Anwärterin Clarice Starling auf einen Serienmörder namens Buffalo Bill angesetzt. Dieser entführt junge Frauen, hält sie gefangen und häutet sie, um sich aus ihrer Haut ein Frauenkostüm zu nehmen. Getrieben von einem krankhaften Wunsch, sein Geschlecht zu wechseln. Und liebe Shaki, dieser Fall heute ist der Buffalo Bill von Polen.
Jana Ekla. Und alle so, okay, ich reise nicht nach Polen.
Von schönen Kindheitserinnerungen zu diesem Fall.
Ja, wow.
Es ist ein eisiger Wintertag in Krakau. Am Morgen des 6. Januar 1999 macht die Besatzung des Schubbootes Los, also das heißt Elch auf Deutsch, auf der Weichsel eine erschütternde Entdeckung. Der Kapitän merkt, dass sich etwas in der Schiffsschraube verfangen hat. Was zunächst wie ein gewöhnlicher Baumstamm aussieht, entpuppt sich als etwas unvorstellbar Grausames. Menschliche Haut. Die alarmierten Behörden stellen bald fest, dass es sich um die abgezogene Haut eines jungen Frauendorsos handelt, die sogar zusammengenäht wurde, als sollte daraus ein Kleidungsstück entstehen. Kurz darauf, am 14. Januar, bergen Polizeitaucher einen rechten Unterschenkel aus dem Fluss. Andere Überreste der Leiche, wie drei Gliedmaßen sowie der Kopf, bleiben jedoch verschwunden.
Was hast du eigentlich in letzter Zeit mit diesen zerstückelten Leichen?
Keine
ganz im Ernst.
Ich weiß es nicht so ganz. Obwohl das hier in diesem Fall tatsächlich nicht so im Fokus steht. Also das Zerstückeln ist eher nebensächlich.
Ja, konzentrieren wir uns lieber auf die Haut.
Genau, die wichtigen Dinge im Leben.
Wundervoll.
Die Nachricht von diesem Fund verbreitet sich wie ein Lauffeuer. Ein so schauriger Fall ist selbst erfahrenen Kriminalbeamten noch nie untergekommen. Der brutale Fund schockiert ganz Polen und geht weit über die Landesgrenzen hinaus. Schnell wird klar, dass hier kein Unfall vorliegt, sondern ein entsetzlicher Gewaltakt. Die Rechtsmediziner erkennen, dass der Körper systematisch verstümmelt und die Haut sorgfältig abgetrennt und präpariert wurde, als hätte der Täter daraus tatsächlich eine Art Anzug oder Mantel anfertigen wollen. Dieser makabere Umstand ruft unweigerlich Erinnerungen an den fiktiven Serienmörder Buffalo Bill aus Das Schweigen der Lämmer hervor. Tatsächlich ziehen die Ermittler bald genau diese Parallele. Sie stehen vor einem Skinner, also einem Täter, der seiner Opferhaut habhaft wurde.
Das ist also so ein Ding. Da gibt es einen Namen dafür.
Offensichtlich gibt es da einen Namen dafür, ja. Ich weiß jetzt nicht, ob die Polizei das so benannt hat und das... die einfach sehr kreativ waren, oder ob das tatsächlich ein Begriff in der Ermittlungsverfahren ist, dass man sagt, der Skinner. Die Obduktion der gebogenen Teile offenbart grauenvolle Details. Die Haut des Opfers wurde fachmännisch vom Rumpf gelöst und spätere Tests bestätigen die Identität. Es handelt sich um die Überreste der seit November vermissten Katarzyna Zowada. An der Haut und dem Bein selbst finden sich keinerlei Spuren, die direkt auf den Täter hinweisen. Kein Kleidungsfetzen, kein persönlicher Gegenstand. Dennoch wird deutlich, dass die Verstümmelungen bewusst und mit großer Präzision vorgenommen wurden. Die Ermittler begreifen mit dem Entsetzen, dass der Mörder womöglich die Hautkleidung seines Opfers tatsächlich getragen hat. Dieser Gedanke ist so ungeheuerlich, dass selbst hartgesottene Beamte fassungslos sind. Noch während am Ufer der Weichsel Spurensicherungszelte aufgestellt werden, macht sich in Krakau und ganz Polen eine Mischung aus Angst und morbider Faszination breit. Wer könnte zu einer derart bestialischen Tat fähig sein? Handelt es sich um einen psychisch kranken Einzelgänger, einen rituellen Serienmörder oder etwas völlig anderes? Die Presse tauft den unbekannten Täter in Anspielung auf den bizarren Hautfund bald Skóra, also das polnische Wort für Haut.
Skóra, ja.
Skóra. Und der Fall entwickelt sich zum Gesprächsthema in jedem Haushalt. Doch wer war Katarzyna Zowada, die junge Frau, deren Schicksal hier in so grausamer Weise ans Licht gekommen ist? Katarzyna wurde am 1. Juni 1975 geboren und wuchs in Krakau auf. Mit 23 Jahren steht sie eigentlich am Beginn ihres Erwachsenenlebens. Sie ist Studentin der Religionswissenschaften an der altehrwürdigen, ja keine Ahnung, Jagiellonen-Universität.
Boah, müsste ich jetzt lesen, damit ich weiß, wie man das ausspricht.
Nein, also...
Es ist nicht so... Ja.
Sie studiert an einer Universität. Ja. Freunde und Familie beschreiben sie als liebenswürdig, schüchtern und introvertiert, aber auch intelligent und wissbegierig. Gleichzeitig leidet Katarzyna unter Depressionen, die sie nach dem Tod ihres Vaters verstärkt haben. Sie wohnt noch zu Hause bei ihrer Mutter und versucht, ihr Leben trotz ihrer seelischen Belastungen zu meistern. Im Herbst 1998 befindet sie sich in einer schwierigen Phase. Sie hat ihr Studium zwischenzeitlich schleifen lassen und sucht professionelle Hilfe für ihre Depressionen. Am 12. November 1998 ist ein wichtiger Termin geplant. Sie will gemeinsam mit ihrer Mutter in einer psychiatrischen Klinik im Krakauer Stadtteil Nowa Huta treffen. Dort soll ihre Therapie fortgesetzt werden. Doch Katarzyna taucht nie in der Klinik auf. Ihre Mutter wartet vergeblich. Beunruhigt wendet sie sich an die Polizei. Doch die erklärt zunächst, dass es sei noch zu früh für eine offizielle Vermisstenmeldung. Man vermutet, die 23-Jährige könnte aus freien Stücken unterwegs sein, vielleicht einen Kurzurlaub gemacht haben oder einfach untergetaucht sein, um Abstand zu gewinnen. Solche Annahmen sind nicht ungewöhnlich, da viele junge Erwachsene gelegentlich ohne Ankündigung wegbleiben. Allerdings wollte sie ja die Klinik aufsuchen, weil sie schwer depressiv war.
Ja.
Also hätte ich das, wäre ich die Polizei gewesen, nicht ganz so locker genommen.
Ja, ich dachte mir, dass er auch, also sie hatte ja einen Plan.
Ja. Also ich wäre jetzt nicht gleich von Mord ausgegangen, aber wenn die eh schon unter so schweren Depressionen leidet, dass sie in eine Klinik gehen will, dann könnte das auch in eine andere Richtung gegangen sein.
Ach so, meinst du? Du meinst jetzt, dass sie vielleicht ein Suizid oder...
Vielleicht,
Gedanken?
Ja.
Okay, ja, ja, klar, klar, ja.
Auch Katarzynas Mutter ist überzeugt, dass etwas nicht stimmt. Ihre Tochter würde niemals einfach verschwinden, ohne ein Wort zu hinterlassen. In den folgenden Wochen fehlt von ihr jegliche Spur. Die Familie durchlebt quälende Ungewissheit, während die Polizei nur mit halber Kraft ermittelt. Schließlich gibt es keinerlei Hinweise auf ein Verbrechen. Freunde und Verwandte starten eigene Suchaktionen, hängen Flugblätter auf, fragen in Krankenhäusern nach, aber nichts tut sich. Katarzyna bleibt wie vom Erdboden verschluckt. Erst der schreckliche Fund in der Weichsel im Januar 1999 bringt traurige Gewissheit. Nachdem eine DNA-Abgleich durchgeführt wird, wird offiziell bestätigt, was Katarzynas Mutter bereits befürchtet hat. Die abgezogene Haut und das gefundene Bein gehören zu ihrer Tochter. Für die Familie bricht eine Welt zusammen. Die Mutter, die monatelang zwischen Hoffnung und Verzweiflung schwankte, erfährt nun, dass ihre Tochter einem entsetzlichen Verbrechen zum Opfer fiel. Doch so quälend diese Gewissheit ist, zugleich beginnt jetzt die Suche nach dem Täter, der für diese monströse Tat verantwortlich ist.
Ach, das muss ja so schlimm gewesen sein. Nicht mehr, dass du dann die Gewissheit hast, dass deine Tochter tot ist. Es wird einfach ein Bein und Haut gefunden.
Also, es wird noch um einiges schlimmer. Also, ich sag's jetzt gleich dazu. Wenn Menschen wirklich so ein bisschen Probleme haben mit solchen Dingen, dann bitte... Hört euch vielleicht wieder die nächste Folge an. Es wird noch etwas brutaler, das Ganze. Das sage ich jetzt gleich. Wie gesagt, Triggerwarnungen stehen eh unten dabei. Aber es wird etwas grafischer dieses Mal. Die Kriminalpolizei Krakau steht Anfang 1999 vor einem schier unglaublichen Fall. Sofort wird eine Ermittlungskommission eingesetzt, die mit Hochdruck arbeitet. Was man hat, sind wenige makabre Beweisstücke. Haut und ein Bein des Opfers. Wo sind die restlichen Körperteile? Eine intensive Suche entlang der Weichsel an der Fundstelle bei der Staustufe Dabje und flussabwärts fördert nichts weiteres zutage. Die übrigen Überreste bleiben verschwunden. Man vermutet, dass der Täter den Körper an einer anderen Stelle entsorgt oder auf eine Weise zerstückelt hat, die eine Auffindung nahezu unmöglich macht. Zunächst ziehen die Ermittler sogar in Betracht, dass Katarzynas Leichnam eventuell nachträglich von einem Schiffspropeller zerstückelt worden sein könnte. Etwa weil jemand die tote Körperhaut in den Fluss warf und die Schiffsschraube diese dann zerfetzte. Doch schnell wird klar, dass dies Wunschdenken ist. Forensische Analysen belegen, dass die Verstümmelung vorsätzlich und mit großer Sachkenntnis durchgeführt wurde. Die Schnitte sind zu sauber, die Abtrennung der Haut zu gezielt, ein Propeller hätte ein chaotischeres Bild hinterlassen. Außerdem zeigt die Präparation der Haut professionelle Merkmale. Sie wurde so konserviert und bearbeitet, dass daraus tatsächlich ein tragbares, in Anführungszeichen Kleidungsstück, entstehen konnte. Solche Fähigkeiten deuten auf einen Täter mit medizinischen und oder zoologischen Kenntnissen hin. Bald kursieren im Ermittlerkreis und in den Medien verschiedene Theorien über Motiv und Täterprofil. Wer würde jemanden töten und die Haut abziehen? Eine naheliegende Vermutung ist ein sexual-sadistischer Hintergrund. Vielleicht ein lustgesteuerter Serienmörder, der sich an der Haut seines Opfers ergötzt, ähnlich der fiktiven Vorlage von Buffalo Bill. Tatsächlich vermuten einige Profiler einen sexuellen Fetisch- oder Ritualcharakter hinter der Tat. Katarzyna war eine stille, verletzliche Frau, die dem Täter womöglich als leichte Beute erschien. Doch es gibt auch Widerspruch. Die meisten sexuell motivierten Mörder begehen Wiederholungstaten, doch eine ähnliche gelagerte Tat hat es in Polen seither nicht wiedergegeben. Sollte der Täter wirklich aus sexuellem Antrieb gehandelt haben, warum schlug er dann nie wieder zu? Einige spekulieren, der Mörder könnte gestorben sein oder im Ausland weitergemordet haben. Andere Hypothesen gehen davon aus, dass der Mörder möglicherweise gar kein Wiederholungstäter ist. Vielleicht stand die Tat im Zusammenhang mit einem einmaligen Wahn oder einem bizarren Experiment. Eine extreme Theorie besagt sogar, dass Katarzyna vielleicht schon tot war, als ihr die Haut abgezogen wurde und jemand Fremdes ihren Leichnam auf diese Weise weiterverwertete. Ja.
Nein.
Also ich finde das auch eine ganz schräge Theorie. Das wäre so, keine Ahnung, irgendjemand ist den Weg entlang gegangen, hat da eine Frauenleiche gesehen und ist nicht gemeldet, sondern einfach die Haut abgezogen.
Ja, eh klar, ist das Erste, was mir da einfällt.
Ja, nicht melden. Nein, nein, nein.
Oh.
So abwegig das klingt, prüfen die Ermittler selbst solche Möglichkeiten. Könnte ein Unfall oder Suizid passiert sein und erst danach ein gestörter Mensch über den Körper hergefallen sein? In Katarzynas Fall verwerfen die Beamten diese Idee jedoch bald als unwahrscheinlich. Zu eindeutig sind die Spuren der Folter und gezielten Tötung. Denn, was die forensischen Untersuchungen ebenso ans Licht bringen, ist das volle Ausmaß des Leides, das Katarzyna erdulden musste. Sie ist nicht schnell oder gnädig gestorben. Im Gegenteil, alles deutet auf eine regelrechte Folter hin. Bereits im Jahr 2000, noch während die Ermittlungen laufen, notieren Gerichtsmediziner schwere Verletzungen. Man findet Hinweise darauf, dass Katarzyna vor ihrem Tod misshandelt wurde. Hämatome, die auf Schläge hindeuten. Schließlich nimmt sich im Jahr 2012, also über ein Jahrzehnt später, ein internationales Expertenteam des Falles an. Inzwischen liegt der Mord an Katarzyna lange zurück und gilt als Cold Case, den das polizeiliche Sonderdezernat Archivum X, das ist wie so Akte X, wieder aufrollt. Man exhumiert die 1999 beerdigten Überreste Katarzynas erneut und unterzieht sie modernsten forensischen Untersuchungen. Gerichtsmediziner in Krakau und Wrocław modellieren die Verletzungen digital und physisch nach, um die Todesursache zu ermitteln. Dabei ziehen sie auch ausländische Spezialisten und sogar Vertreter des FBI hinzu. Die Ergebnisse sind so schockierend wie aufschlussreich. Katarzyna wurde vor ihrem Tod brutal geschlagen und dann mit einem scharfen Gegenstand an lebenswichtigen Stellen aufgeschlitzt. Ein Bericht des renommierten forensischen Experten Duarte Nuno Vieira aus dem Jahr 2012 fasst zusammen. Die 23-jährige Studentin wurde zunächst verprügelt, dann schnitt der Täter ihr mit einem Messer in Hals, Achselhöhlen und Leisten. Sie verblutete. Das Opfer war wahrscheinlich noch am Leben, als es gehäutet wurde. Ja, ich sage, es wird grafisch dieses Mal.
Nein. Oh.
Diese Worte lassen auch erfahrene Kriminalisten erschauern. Der Mörder hat seine Opfer offenbar bei vollem Bewusstsein gehäutet, um ihr größtmögliche Qualen zuzufügen. Grausamer kann ein Verbrechen kaum sein.
Ja, wirklich nicht.
Ist so ekelhaft.
Oh. Also ich, oh, nein, 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 nein. Ich kann und will mir das gar nicht vorstellen. Oh. Ja. Weiter.
Mit diesen neuen Erkenntnissen erstellen die Experten auch ein klareres Täterprofil. Demnach handelt es sich mit hoher Wahrscheinlichkeit um einen Mann, der extrem sadistisch veranlagt ist und ein krankhaftes Bedürfnis nach Kontrolle auslebt. Er verfügt über Kenntnisse der menschlichen Anatomie sowie praktische Fertigkeiten, um Haut präzise und nahezu chirurgisch zu entfernen. Auffällig ist auch die Vermutung, der Täter könnte bestimmte Kampfsporttechniken beherrschen, möglicherweise um sein Opfer zu überwältigen oder die Schnitte mit geübter Hand zu setzen. Tatsächlich deuten manche Verletzungsmuster laut Ermittler darauf hin, dass jemand mit Kenntnissen in einer speziellen Kampfkunst am Werk war. Alles in allem entsteht das Bild eines hochgefährlichen, berechnenden Sadisten, der für seine grausige Tat überdurchschnittliches Können und Vorbereitung mitbrachte. Trotz dieser Fortschritte gibt es 2012 noch immer keinen konkreten Tatverdächtigen, der ins Bild passt. Die Akten sind umfangreich, jeder noch so kleine Hinweis wurde festgehalten. Doch die zündende Spur fehlt. In den Jahren nach dem Mord hatten die Ermittler zahlreiche Personen überprüft, darunter auch lokale Kriminelle und sogar einen Studenten aus Russland, der in Krakau lebte und wegen anderer Gewalttaten aufgefallen war. Doch keiner dieser frühen Verdächtigen konnte mit Katarzynas Tod in Verbindung gebracht werden. Einige Spuren erwiesen sich als Irrwege, manche Proben brachten keine Ergebnisse. So wurden im Juli 2000 zwar biologisches Material sichergestellt, das nicht vom Opfer stammte, um sie mit DNA-Profilen Verdächtiger abzugleichen, doch es gab keine Treffer. Das mörderische Puzzle bleibt unvollständig. Der immense öffentliche Druck sorgte dafür, dass die Polizei nicht aufgibt. Über die Jahre fließen gewaltige Ressourcen in den Fall. Die Ermittler schrecken selbst vor ungewöhnlichsten Methoden nicht zurück. Sie lassen Schweinehaut die Weichsel hinuntertreiben, um zu beobachten, wie sich Wasser und Strömung auf das Hautgewebe auswirkt.
Aber das arme Schwein!
Ja, ich bin auch voll und ganz gegen das Töten von Tieren.
Ja, also, keine Ahnung.
Aber in diesem Fall muss ich echt sagen, sie haben halt jetzt einfach alles probiert.
Ja, aber trotzdem. Das arme Schwein.
Ich meine, ja, das Schwein kann nichts dafür.
Nein. Sind wir dann besser, wenn wir ein Schwein töten und häuten und die Haut in einen Fluss werfen? Macht uns das dann besser?
Als wie der Täter, der was die Frau bei lebendigem Leib gehäutet hat? Ja, ich würde schon sagen.
Wenn du das so sagst, stehe ich halt wieder scheiße da.
Das ist aber nicht mein Verdienst, okay?
Ich bin halt einfach nicht das... Schweine getötet werden.
Vielleicht war das Schwein von Haus aus schon tot. Vielleicht ist es umgefallen, an einem Herzinfarkt gestorben und dann hat man erst die Haut genommen.
Hm, vielleicht.
Es war ein Herzinfarktschwein.
Okay.
Okay. Sie untersuchen auch die Hinterleiber von Fliegen und Insekten, die an den Überresten gefunden wurden, in der Hoffnung, Rückschlüsse auf den Tatort zu ziehen. Zudem wird im Hintergrund ein aufwendiges Katz-und-Maus-Spiel mit möglichen Verdächtigen gespielt. Über Jahre werden gewisse Personen überwacht, Telefonate abgehört, V-Männer eingesetzt und sogar provozierende Lockfallen gestellt.
Oha.
All das, um den Täter doch noch zu entlaufen. Doch trotz dieser beispiellosen Anstrengungen bleibt es kein Problem. Es fehlt der direkte Beweis, der den einen entscheidenden Verdacht bestätigt. Der Mord an Katarzyna Zovada droht ein ewiges Rätsel zu bleiben. Im Herbst 2017, also fast genau 19 Jahre nach Katarzynas Verschwinden, nehmen die Dinge plötzlich eine dramatische Wendung. Die Sonderermittler von Archivum X haben unermüdlich weitergearbeitet und nun endlich eine vielversprechende Spur gefunden. Am 4. Oktober 2017 stürmt ein bewaffnetes Polizeikommando eine Wohnung im Krakauer Stadtteil Kazimierz. Ich habe keine Ahnung, wie man es ausspricht. Shaki?
Sag mir, wie man es schreibt.
Kazimierz.
Ich hätte jetzt gesagt Kazimierz, aber ich weiß nicht, ob das wirklich ein Stadtteil in Krakau ist. Alles gut, mach einfach weiter.
Es heißt jetzt Kazimierz. Also wenn das anders heißt, dann sollte das jetzt bitte umbenannt werden.
Ist okay, finde ich total süß, gut, wie du das aussprichst.
Dort wird ein 52-jähriger Mann festgenommen, Robert Janczewski. In den Medien überschlagen sich die Meldungen. Gibt es endlich einen Tatverdächtigen in der Skura-Mordserie? Die Antwort lautet ja. Und tatsächlich ist Robert Janczewski kein Unbekannter für die Ermittler. Schon 1999, also kurz nach dem Mord, war sein Name einmal aufgetaucht. Doch damals fehlten stichhaltige Beweise, um ihn festzuhalten. Nun aber haben sich genügend Indizien angesammelt, um eine Verhaftung zu rechtfertigen. Doch wer ist dieser Robert Janczewski? Nach außen hin scheint er zunächst kein offensichtliches, in Anführungszeichen, Monster zu sein. Janczewski wurde geboren 1965, ist ein unscheinbarer Mann aus Krakau. Er hat nie geheiratet, lebt allein und führt ein eher zurückgezogenes Leben. Der klassische Eigenbrötler, sagen Nachbarn. In der Nachbarschaft galt er als kauziger Außenseiter. Doch bei näherem Hinsehen passen erstaunlich viele Elemente seines Lebenslaufs ins Täterprofil. Er hat Biologie studiert und zeitweise in einem Sektionslabor der gleichen Universität gearbeitet, wo auch Katarzyna zur Universität gegangen ist und wo auch menschliche Leichen präpariert wurden. Zudem war er im Institut für Zoologie angestellt und kümmerte sich dort um Labortiere. Aus dieser Position wurde er entlassen, nachdem auf mysteriöse Weise sämtliche Versuchskaninchen während seiner Schicht getötet wurden.
Oh nein.
Ja, aber dieser Vorfall, also in den Medien später reißerisch als Kaninchenmassaker bezeichnet, er wird später von seinem ehemaligen Vorgesetzten relativiert. Die Tiere sind im Rahmen der Experimente gestorben und Janczynski hat sich einfach geweigert, weiter unter diesen Bedingungen zu arbeiten.
Okay. Ja, macht es jetzt irgendwie auch nicht gut, also nicht besser für die Tiere, aber...
Ja, aber es klingt weniger reißerisch, als wie ein Typ hat alle Kaninchen umgebracht.
Ja, das stimmt. Sollten wir vielleicht an dieser Stelle erwähnen, dass auch du sehr lange Zeit Biologie studiert hast? Sind da auch mal ein paar Kaninchen verschwunden?
Nein, also ich habe sämtliche Tiere, die ich seziert habe, waren bereits tot.
Behauptest du?
Nein, behaupten auch meine Dozenten. Also die habe ich schon tot bekommen, okay?
Ja.
Und meine Praxisarbeit, was ich gemacht habe für meinen Bachelor, da habe ich einen Schweinekopf von der Metzgerei bekommen. Die hätten den einfach weggeworfen. Und das,
ich erinnere mich daran.
Ja, und das Ferkel, das war schon tot, weil da hat sich die Mutter vom Ferkel draufgesetzt. Also wegen mir muss kein Tier sterben.
Das habe ich schon wieder vergessen.
Ja, das hat mir sehr leid getan. Der Charlie war das.
Du hast ihm sogar einen Namen gegeben.
Natürlich. Das Ferkel war der Charlie und der Schweinekopf war der Basti.
Du hast einem Schweinekopf einen Namen gegeben?
Ja, den restlichen Körper hatte ich ja nicht. Also es war halt nur der Kopf.
Ja, gut. Aber einem Schweinekopf einen Namen zu geben, ist ein bisschen makaber, würde ich sagen.
Ja, die haben mich halt monatelang bei meinem Praxisprojekt begleitet und dann war das halt der Basti und der Charlie.
Das macht es irgendwie nicht besser.
Die haben sogar ein Grab von mir bekommen, nachdem das Projekt vorbei war.
Das ist süß.
By the way, an jeden, der was schon mal einen Menschen vergraben hat, Hut ab. Also ob das jetzt ein Friedhofangestellter war oder jemand, der was vielleicht kriminell ist. Alter, also allein für den Kopf und für das Ferkel habe ich so lange gebraucht und es war nicht mal sonderlich tief.
Das stimmt aber, als unsere Degus gestorben sind, das sind ja solche Strauchratten, die sind wirklich nicht groß, aber das war kein tiefes Loch, also da hätten 10 Zentimeter locker gereicht. Alter, es war fast ein Ding der Unmöglichkeit,
ewig,
ja. Also ich meine, im Sommer jemanden zu ermorden und zu verscharren, ist echt nochmal eine andere Hausnummer wie im Winter, wenn der Boden gefroren ist. Also was macht man denn da?
Ja, zum einen würde ich mal sagen, niemanden ermorden.
Ja, aber über diesen Punkt sind wir ja schon hinweg.
Ja, genau, keine Ahnung. Also dann würde ich mir das Eingraben wirklich überlegen, weil für einen Menschen brauchst du ja 5-mal so lange, also wie für so einen Diego.
Ja, lassen wir das wieder.
Okay. Also, unbestritten ist jedoch, Robert Janczewski verfügt über das Wissen und die praktischen Fertigkeiten im Umgang mit totem Gewebe, wie sie auch beim Täter von Katarzyna zur Wada sichtbar wurden. Weiterhin bekannt ist, dass Janczewski Kampfsport und Bodybuilding betrieb. Er war physisch stark und wusste offenbar, wie man kräftig zuschlagen kann. Auch das passt zu dem Bild eines Täters, der sein Opfer mit Gewalt überwältigt hat. Gleichzeitig berichten mehrere Frauen aus seinem Umfeld, dass Janczewski sie belästigt und gestalkt hat. Eine Nachbarin erstattet Anzeige, weil er sie heimlich beobachtete und verfolgte. Insgesamt ergibt sich das Bild eines Mannes mit sadistischen Neigungen und ausgeprägten Frauenhass, wie Psychologen später feststellen. All diese Facetten, Anatomiekenntnisse, körperliche Stärke, Frauenverachtung, ließen bereits 1999 einen Verdacht gegen ihn aufkommen. Doch er glitt damals durch das Raster. Warum also gerade jetzt 2017 der Durchbruch? Tatsächlich ging den Ermittlern ein entscheidender Hinweis zu. Ein anonymer Informant, offenbar ein Freund von Janczewski, schickt der Polizei einen Brief, in dem belastende Informationen über Robert J. enthalten waren. Der genaue Inhalt dieses Briefes ist bis heute nicht öffentlich bekannt. Doch muss er konkrete Verdachtsmomente geliefert haben. Möglicherweise hatte Janczewski dem Freund gegenüber Äußerungen gemacht, die ihn in Verbindung mit dem Mord brachten. Durch diesen Tipp angestachelt intensivieren die Ermittler ihre Beobachtungen. Sie nehmen Janczewskis Wohnung ins Visier und durchsuchen sie schließlich mit einem richterlichen Beschluss. Dabei stoßen sie im Badezimmer auf Spuren von Blut. Erstaunlich genug nach fast 2 Jahrzehnten. Ob es tatsächlich Katarzynas Blut war, wurde offiziell nicht bestätigt. Die Ermittler ließen aber durchblicken, dass die Spuren verdächtig genug waren. Außerdem stellt sich heraus, dass Robert Janczewski in den Jahren nach dem Mord mehrfach am Grab von Katarzyna gesehen wurde. Ein merkwürdiges Verhalten, sollte er wirklich, wie er behauptet, die Frau gar nicht gekannt haben. Die Summe dieser Erkenntnisse überzeugt die Staatsanwaltschaft. Robert Janczewski wird am 4. Oktober 2017 wegen Mordes mit besonderer Grausamkeit an Katarzyna Zowada angeklagt. Die Nachricht von der Verhaftung schlägt in Polen hohe Wellen. Nach so langer Zeit scheint endlich ein Täter gefunden zu sein. Katarzynas betagte Mutter reagiert mit einem gemischten Gefühl. Sie ist erleichtert, dass es endlich eine Festnahme gibt, doch die Wunden des Verlustes wird erneut aufgerissen. Die Öffentlichkeit verfolgt den Fall nun wieder mit brennender Aufmerksamkeit. Fernsehteams belagern das Gerichtsgebäude bei Janczewskis erster Anhörung. Die Boulevardpresse stürzt sich auf jedes Detail aus dem Leben des Verdächtigen. Robert Janczewski selbst bestreitet unterdessen vehement jegliche Schuld. Er beteuert, Katarzyna nie in seinem Leben getroffen zu haben. Seine Familie, insbesondere seine Schwester, halten öffentlich zu ihm und bezeichnen die Anschuldigungen als absurd. Janczewski wirkt bei seinen Auftritten vor Gericht blass und angespannt, doch gefasst. Er schweigt zunächst zu den Vorwürfen, doch seine Anwälte erklären, die Ermittler hätten sich auf einen Sündenbock eingeschossen. Es gäbe keine direkten Beweise, sondern nur Indizien und Spekulationen. Und tatsächlich, wo ist der eine schlagende Beweis, der Robert Janczewski eindeutig mit Katarzynas Mord verknüpft? Die Ermittler haben keine DNA von ihm an den Überresten sichern können, keine Zeugen der Tat und auch kein Geständnis. Trotz dieser Unklarheiten sieht die Staatsanwaltschaft ausreichend Anhaltspunkte, um den Fall vor Gericht zu bringen. Im November 2018 erhebt sie offiziell Anklage gegen Robert Janczewski, wegen Mordes mit besonderer Grausamkeit. Der Beschuldigte bleibt bis auf Weiteres in Untersuchungshaft. Inzwischen sitzt er schon über ein Jahr hinter Gittern, ohne Urteil. Der Prozess soll auf Antrag der Staatsanwaltschaft unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden, wohl um die grausamen Details und möglicherweise sensible Beweismaterial vor den Medien abzuschirmen. Im Volk formieren sich derzeit 2 Lager. Die einen sind überzeugt, dass Robert der Skinner ist und endlich zur Rechenschaft gezogen wird. Die anderen, darunter auch einige Juristen und Journalisten, warnen davor, dass hier jemand ohne hieb- und stichfeste Beweise verurteilt werden könnte, nur um den Fall abzuschließen. Der Gerichtsprozess gegen Robert Janczewski gerät zu einem der aufsehenerregendsten Indizienprozesse der polnischen Kriminalgeschichte. Weil die Beweislage vor allem auf Indizien fußt, wird die Verhandlung immer wieder mit Verzögerungen und Diskussionen über die Beweiszulassung begleitet. Die Öffentlichkeit bleibt weitgehend ausgeschlossen, nur spärliche Informationen dringen nach außen. Im Jahr 2019 beginnt der Prozess hinter verschlossenen Türen, was zu Spekulationen und Gerüchten führt. Dennoch sickern einige Details durch, etwa dass die Staatsanwaltschaft über 100 Zeugen benannt hat und Gutachten von forensischen Instituten aus mehreren Ländern präsentiert. Jeder einzelne Putzelstein soll das Bild von Janczewskis Schuld zeichnen. Ein zentrales Element der Anklage ist offenbar die Aussage einer Zeugin, die zum Tatzeitpunkt erst 7 Jahre alt war. Diese Frau, also inzwischen erwachsen, erklärt, sie habe Ende 1998 gesehen, wie Robert Janczewski in Gesellschaft einer jungen Frau war, die Katarzyna gewesen sein könnte. Damals sei ihr das aufgefallen, weil Janczewski selten mit Frauen zu sehen war und es ihr als Kind im Gedächtnis blieb.
Finde ich schwierig.
Ja, ist sehr schwierig. Also, aber es ist sehr brisant, weil Janczewski ja behauptet hat, er hat Katarzyna nicht gekannt.
Ja, aber ich weiß nicht. ob man sich da wirklich so gut dran erinnern kann mit 7, ob das jetzt wirklich diese V war. Ich bezweifle das jetzt wirklich stark, muss ich sagen.
Das ist die Frage. Aber sollte das Gericht der Zeugin glauben, wäre dies ein wichtiges Indiz dafür, dass Robert Janczewski gelogen hat. Die Verteidigung versucht jedoch, die Zuverlässigkeit der kindlichen Erinnerung anzuzweifeln, während die Staatsanwaltschaft betont, das kindliche Gedächtnis könne überraschend detailgenau sein. Darüber hinaus werden die Ermittlungsergebnisse der Jahre zuvor ausgebreitet. Die Geschichte mit den toten Kaninchen, Janczewskis Vergangenheit im Sektionssaal, seine Stalking-Vorfälle, der mysteriöse Brief des Freundes, die Blutspuren im Badezimmer, all das wird im Gerichtssaal verhandelt. Direkte Beweise, wie etwa Janczewskis DNA an Katarzynas Überresten, fehlen allerdings weiterhin und das weiß auch die Verteidigung geschickt zu nutzen. Janczewskis Anwalt spricht von einer Hexenjagd und wirft den Ermittlern vor, über Jahre nur noch Bestätigungen für ihre feste Theorie gesucht zu haben, anstatt ergebnisoffen zu ermitteln. Trotz aller Zweifel entscheidet das erstinstanzliche Gericht schließlich im Jahr 2022. Robert Janczewski wird schuldig gesprochen. Das Krakauer Bezirksgericht verurteilt ihn wegen Mordes an Katarzyna Zuwada zu lebenslanger Haftstrafe. Für viele kommt dieses Urteil einer späten Gerechtigkeit gleich. Endlich soll der Häuter von Krakau büßen. Katarzynas Mutter, die den Prozess verfolgt hat, kann zum ersten Mal einen gewissen Trost empfinden. Der Mörder ihrer Tochter wird bestraft. Doch damit ist der Fall noch nicht abgeschlossen. Janczewskis Verteidigung legt umgehend Berufung ein. Und, interessanterweise, geht auch die Staatsanwaltschaft in Revision.
Okay.
Offenbar ist sie mit einigen Aspekten des Urteils unzufrieden.
Okay.
So landet der Fall vor dem Berufungsgericht in Krakau. In der zweiten Instanz werden einige Teile des Prozesses neu aufgerollt. Im Laufe des Jahres 2023 zieht sich das Verfahren weiterhin, bis es schließlich Ende Oktober 2024 zu einem entscheidenden Finale kommt. Am 31. Oktober, also an Halloween 2024, verkündet das Berufungsgericht Krakau sein Urteil. Robert Janczewski wird freigesprochen.
Nein!
Ja!
What?
Ja!
Okay, das hätte ich jetzt nie gedacht.
Ja. Das Gericht begründet die Indizienkette genüge nicht für eine zweifelsfreie Verurteilung in einem Mordfall ohne Leiche, weil bis heute wurden ja nicht alle Überreste gefunden und ohne direkte Beweise.
Wobei ich sagen muss, ich fand dann schon, wo du das alles so erzählt hast, dachte ich mir auch, es spricht schon sehr viel dafür, dass er es wirklich gewesen sein hat können. Aber man kann halt wirklich nichts so richtig beweisen. Man hat nichts so richtig in der Hand, bis auf diesen Brief, wo man halt auch nicht weiß, was da genau drin gestanden ist.
Ja, stimmt schon. Zudem habe man den Angeklagten nicht unbegrenzt in U-Haft halten dürfen. Nach 7 Jahren Untersuchungshaft ohne rechtskräftiges Urteil sei es nicht länger verhältnismäßig gewesen, ihn weiter festzuhalten. Daher ordnet der Senat die sofortige Freilassung Janczewskis an. Nach 7 Jahren hinter Gittern kommt Robert Janczewski noch am selben Tag auf freien Fuß.
Ich bin trotzdem krass. Weil halt schon viel dafür spricht.
Und wenn der es war, dann ist es halt wirklich scheiße, wenn der jetzt frei ist. Also diese Entwicklung, die hat natürlich für wahnsinnig viele hitzige Debatten gesorgt. Viele Menschen, allen voran Katarzynas Mutter, sind entsetzt und fassungslos. Wie kann es sein, dass ein Mann, den viele für einen bestialischen Mörder halten, wieder frei durch Krakau läuft? Ist das die Perversion der Justiz oder schlicht die Konsequenz aus dem Prinzip im Zweifel für den Angeklagten? Die Mutter von Katarzyna empfindet den Freispruch laut Freunden als zweiten Todesstoß. Wieder gibt es keine Gerechtigkeit, der Täter ihrer Tochter bleibt ungestraft. Polnische Medien berichten von ihrem gebrochenen Herzen, da sie nun 25 Jahre nach der Tat immer noch keinen Abschluss findet. Robert Janczewski selbst beteuert auch nach dem Freispruch unermüdlich seine Unschuld. In einer bewegenden Erklärung vor Gericht, kurz vor der Urteilsverkündung, sagt er: Ich bin nicht Skura. Ich bin kein Ungeheuer. Ich bin kein Monster. Ich habe niemanden getötet, niemanden etwas zuleide getan. Ich bin ein Mensch und Bürger dieses Landes und seit fast einem Vierteljahrhundert versuchen die Behörden, mich in den Mord an Katarzynia hineinzuziehen. Ich habe mich nie schuldig bekannt, weil ich es nicht getan habe. Ich schreie zu Ihnen, glauben Sie mir, dass ich es nicht getan habe. Mit seinem Freispruch sieht er sich nun als unschuldiger Verfolgter, der endlich Gerechtigkeit erfahren hat. In einem Interview nach der Entlassung schildert Janczewski, wie er all die Jahre in der Zelle vom Makel des Hautmörders gezeichnet war und nun sein Leben wieder aufbauen müsse. Er fühlt sich als Opfer einer beispiellosen Hetzjagd, so seine Worte. Die Staatsanwaltschaft hingegen steht nun mit leeren Händen da. Offiziell ist der Mord an Katarzynia Zovada bis heute nicht aufgeklärt. Der wahre Täter ist juristisch gesehen unbekannt geblieben. Eine Wiederaufnahme gegen Robert Jastrzębski wäre nach polnischem Recht nur bei neuen und sehr harten Beweisen möglich. Doch ob diese je auftauchen werden, ist ungewiss. Viele Ermittler sind weiterhin überzeugt, dass Jastrzębski der Täter war, auch wenn sie es nicht gerichtsfest beweisen konnten. Andere halten es zumindest für möglich, dass der wahre Mörder noch irgendwo auf freiem Fuß ist. So bleibt der Fall Katarzynia Zovada auch ein Vierteljahrhundert später ein düsteres Mysterium, das die Menschen weiterhin in Atem hält. Was bleibt, ist die grausige Geschichte einer jungen Frau, der auf unfassbaren Weise das Leben genommen wurde. Katarzynia, heute ungefähr Mitte 50, hätte vielleicht ihre Depressionen überwunden, ihren Abschluss gemacht, eine Karriere gestartet, eine Familie gegründet. Diese Möglichkeit wurde ihr brutal entrissen. Ihr Schicksal hat Polen und die Welt erschüttert und uns die Abgründe menschlicher Grausamkeit vor Augen geführt. Der Hautmantelmord von Krakau wird als einer der schockierendsten Kriminalfälle in der polnischen Geschichte eingehen. Trotz fortschrittlichster Forensik, trotz internationaler Zusammenarbeit und trotz beharrlicher Polizeiarbeit fand dieser Fall kein vollkommen zufriedenstellendes Ende. Zwar wurde ein Mann vor Gericht gestellt und sogar zeitweise verurteilt, doch letztlich konnten die Zweifel nicht ausgeräumt werden. Das Urteil von 2024 lässt mehr Fragen offen, als es beantwortet. Noch immer fragt man sich, hat die Justiz hier einen Schuldigen davonkommen lassen oder hat sie im Gegenteil einen Unschuldigen vor dem Fehlurteil bewahrt? Für Katarzynias Mutter und Freunde ist diese Ungewissheit das Bitterste. Sie müssen damit leben, dass der Mensch, der Katarzynia unsägliches Leid zugefügt hat, niemals zur Verantwortung gezogen wurde. Sei es nun Robert Janczewski oder jemand anderes. Ihr Trost besteht einzig darin, Katarzynias Andenken zu bewahren. Auf ihrem Grab in Krakau brennen oft Kerzen. Noch heute legen fremde Blumen nieder, die von diesem Fall gehört haben und Anteil nehmen. True Crime-Enthusiasten rund um die Welt diskutieren den Fall Katarzynia Zovada weiterhin auf Blogs und in Podcasts. Dieser Fall ist zu einer makabren Legende geworden, die zugleich mahnt. Manchmal schreibt die Realität Geschichten, die schlimmer sind als jeder Horrorfilm. Und manchmal bleiben diese Geschichten trotz aller Fortschritte der Wissenschaft unaufgeklärt. Zum Leidewesen der Hinterbliebenen. Abschließend bleibt jedoch die Hoffnung, dass doch noch eines Tages die ganze Wahrheit ans Licht kommt. Vielleicht führt ein Zufall, eine späte Zeugenaussage oder eine neue DNA-Analysetechnik irgendwann dazu, dass Katarzynias Mörder endgültig überführt wird. Bis dahin aber steht dieser Fall als Synonym für ein Verbrechen, das zwar geklärt schien, am Ende jedoch ungeklärt blieb. Ein Albtraum ohne wirkliches Ende. Und das, liebe Shaki, war unser heutiger Fall, der Buffalo Bill von Polen.
Ja, also ich fühle mich extrem unbefriedigt. Ich fühle mich angeekelt. Ich würde es gerne eine Runde kotzen gehen.
Okay.
Und ich werde mir so schnell, glaube ich, keinen neuen Mantel mehr kaufen.
Gut, dann hätte ich ja alle To-Dos abgehakt, ja, was ich erreichen wollte.
Ja, krank. Also wirklich nochmal eine ganz... Okay, also unser Schweinemörder, das war auch nochmal eine andere Ebene von krank, aber das ist auch nochmal eine andere Ebene von abgefahren.
Ich finde es auch total krank.
Ich, weißt du, also, weißt du, was ich da denken musste? Hast du mal House of Wax gesehen?
Nein.
Nein, oh mein Gott, wie wird mir. Oh, okay, das kommt auch auf die Liste.
Okay.
Schweigende Lämmer und House of Wax. Und ja, da ist das auf jeden Fall auch vorgekommen, aber vielleicht ist das sogar angelehnt irgendwie an diesen Fall oder so. Ich könnte es mir schon vorstellen. Und der hat auf jeden Fall auch aus ich glaube, nicht nur aus Haut, sondern allgemein aus Menschen teilen sich wieder neue Menschen gebastelt oder halt Lampen, Schirme aus Haut gemacht und so. Glaubst du, er war es, der Robert?
Es ist so schwierig, weil ich finde, wenn man jetzt die ganzen Indizien mal so aufreiht, ich weiß gar nicht, ob so viel für ihn spricht. Weil ich weiß jetzt nicht, diese Spuren, die sie in seiner Wohnung gefunden haben, das wurde nie ganz klargelegt, was das denn war. Also, weil hätten die jetzt zum Beispiel ihre DNA in seinem Badezimmer gefunden, dann hätte ich gesagt, ja, okay, fix.
Ja, aber das war doch irgendwie 2 oder 3 Jahre später. Das bedeutet, er hätte 3 Jahre sein Bad nicht geputzt.
Nein, das war ein Jahrzehnt später.
Ja, noch schlimmer.
Ein Jahrzehnt später, ja.
Wer putzt denn 10 Jahre sein Bad nicht?
Ja gut, also mit Putzen allein schaffst du es ja nicht, dass du die Spuren da wegbringst, aber ja, wäre jetzt das eindeutig ihre DNA gewesen, dann wäre das ja als nicht mal als Indizienbeweis gewesen, sondern das wäre ja wirklich ein Beweis gewesen.
Ja.
Und deshalb tue ich mir irgendwie sau schwer zu sagen, weil das mit den Kaninchen zum Beispiel, er hat die Universität verlassen, weil er diese Experimente nicht mehr gut fand. Er hat die Kaninchen nicht umgebracht.
Eben. Das ist ja nur anders hingesetzt worden. Also
kann auch schon wieder nicht zählen. Ja, eben.
Ja.
Also,
ich war auch, während du mir das erzählt hast, war ich sehr oft hin und her gerissen. Ich dachte mir einmal, ja, okay, fix, er war's. Und dann dachte ich mir wieder, ich glaube doch nicht. Also.
Ja, und so schlimm das jetzt auch klingen mag, ja, ich meine, ja, er hat offensichtlich Frauen gestalkt und beobachtet und so weiter. Ist auch schlimm, brauchen wir gar nicht reden. Aber ich glaube, da ist doch nochmal ein Step dazwischen zu ich heute eine Frau.
Schon. Also ich würde sogar sagen, das sind so 7 bis 20 Steps dazwischen.
Ja, genau das meine ich. Also das ist unangebracht und das ist illegal und das ist ekelhaft und das brauchst du nicht machen. Aber es ist nicht das Gleiche, als wie eine Frau bei lebendigem Leib zu häuten.
Nein.
Und er hat ja tatsächlich, er hat das gemacht, aber ansonsten, er war ein Einzelgänger. Aber das ist kein Beweis für gar nichts.
Mhm.
Und man weiß ja nie, was dieser anonyme Brief, was da drinnen stand. Also das kann jetzt auch einfach nur ein kranker Prank gewesen sein von irgendeinem Kollegen.
Ja. Ja, wie gesagt, ich fühle mich unbefriedigt.
Yes, I am very sorry for that. Auf alle Fälle, wenn ihr mehr von uns sehen oder hören wollt, dann folgt uns auf Instagram und auf TikTok, da laden wir immer unsere Quickie-Fälle hoch. Also das seht ihr immer quasi die Kurzfassung von unseren Podcast-Folgen. Folgt uns überall, wo es Podcasts gibt. Gerne Anmerkungen, Kommentare, Komplimente. Keine Hassnachrichten, aber Komplimente. Gerne in unsere Messages schicken. Wir sind auch ganz offen für Fälle, wenn ihr Ideen habt und so weiter. Und dann sagen wir Tschüss.
Tschüss.
Tschüss. Kill around.